Wer nicht hören will, kann lesen.
Ich erspare mir an dieser Stelle, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Dafür ist dieser Januar im Jahr 2025 dann doch schon für meine Begriffe zu weit fortgeschritten. Sei es drum, natürlich freue ich mich genauso dolle wie auch im letzten Jahr schon, dass ihr den Weg hier in diesen Podcast gefunden habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2025. Wer nicht hören will, kann lesen. Das ist der Radio Bonn Rhein-Sieg Bücher-Podcast mit jeder Menge neuem Stoff zum Lesen, wenn ihr da mal wieder Nachschub nötig habt. Mein Name ist Sven Javorek. Wir sprechen heute über das aktuelle Buch von John Grisham. Das ist ein klasse Buch, da kann ich mich richtig drin verlieren und es ist ein besonderes Buch. Erzähle ich gleich Ausführliches was dazu. Ich habe dabei das dickste Buch, das jemals in diesem Podcast vorgestellt wurde. Und es hat nichts mit Bibel zu tun oder sowas. Ich freue mich in dieser Ausgabe auf die lokale Autorin Christine Sobotzik, die ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht hat. Und wie immer geht es los mit dem Buch, das ich jetzt gerade im Moment, also jetzt nicht, wo ich zu euch spreche, aber spätestens heute Abend vom Schlafengehen lese. Toxic heißt das Buch, Untertitel Jede Sekunde zählt von Stefan Meyer. Der hat, steht im Klappentext, in vielen Teilen der Erde als Hotelier gearbeitet. Das bringt noch nicht unbedingt eine Verbindung zu diesem Thriller. Und dann las ich, dass sein Vater mal der Leiter des Verfassungsschutzes war. Und da dünkte mir, okay, da hatte er auf jeden Fall eine gute Quelle für diese Geschichte, die wirklich spannend ist. Also es ist jetzt eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Ich habe etwa ein Drittel von diesem Buch gelesen. Es geht sehr belanglos los. Ein Pärchen, er, Rupert heißt er, wacht auf in seiner Münchner Altbauwohnung, startet in den Tag so, wie wir fast alle in den Tag starten. Erstmal rausschälen aus dem Bett, Kaffeemaschine an, Toilettengang. Und du denkst schon, das ist so banal, das kommt so alltäglich rüber, da kommt gleich was. Und tatsächlich, und das spoilere ich jetzt einfach, Rupert geht unter die Dusche und wird die Dusche nicht lebend verlassen. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Ja, das, wie gesagt, das alles passiert auf den ersten Seiten. Und schon ist man drin in dieser politischen Verschwörungsgeschichte, in der es um einen perfiden Racheplan geht, ein gewissenloser, eiskalter Killer, der mit äußerster Präzision vorgeht. Im Buch wird er so beschrieben: Er war ein scharfes Instrument, eine Waffe. Sein Geschäft waren der Terror, die Rache und der Kampf. Und er stand kurz vor dem verheerendsten Anschlag, den er je verüben sollte. 1 Million sollte sterben, mindestens. Eine ganze Großstadt. Dabei war es so simpel, dass er sich wunderte, dass noch niemand vor ihm auf diese Idee gekommen war. Als seine Gegenspielerin agiert Meredith, eine brillante Analystin des Bundesnachrichtendienstes, eine Frau, die ja schon ein Schicksal zu tragen hat, die sich voll in ihren Beruf reinstürzt und die sogar ob ihres Könnens beim Killer großen Respekt genießt. Über sie habe ich noch nicht allzu viel erfahren. Der Schwerpunkt liegt im ersten Drittel des Buches wirklich auf der kriminellen Seite. Ich freue mich, jeden Tag wieder ein bisschen weiter zu lesen in dieser Story, die für mich genau das richtige Tempo hat. Überhaupt mag ich den Schreibstil von Stefan Meyer, der oft detailverliebt ist. Jedenfalls habe ich beim Lesen präzise Bilder im Kopf. Die Geschichte setzt sich aus mehreren Handlungssträngen zusammen, sofern ich das nach einem Drittel sagen kann. Ich wünsche mir, dass das Buch dieses Niveau auch bis zum Ende hält. Bis hierhin jedenfalls meine Empfehlung für Toxic. Jede Sekunde zählt aus dem Penguin Verlag. Bevor ich mit Toxic angefangen habe, bin ich mit dem Bestseller-Autor in das neue Jahr gestartet, von dem ich wahrscheinlich die meisten Werke bei mir zu Hause im Regal stehen habe. John Grisham, Unschuldig heißt das Buch und könnte sein neuester Anwaltskrimi sein, dafür ist er ja weltberühmt, ist aber eine Sammlung von True-Crime-Stories und damit wiederum trotzdem mindestens so spannend. Und wie der Titel nahelegt, geht es um Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis gelandet sind. Und das beginnt gleich mit einer Geschichte, die so unfassbar klingt, die einen so großen Polizeidilettantismus aufzeigt, dass ich niemals drauf gekommen wäre, dass sich dieser Justizirrtum wirklich ereignet hat. Zusammengefasst geht es um eine junge Frau, die vergewaltigt und ermordet wird. Nachbarn werden befragt, ob sie eine Vermutung hätten, wer als Täter in Frage käme. Und nur aufgrund einer wirklich vagen Vermutung wird der erste mutmaßliche Täter stundenlang verhört. Und zwar so lange, bis dieser Mann die Tat zugibt, obwohl er sie nachweislich nicht begangen hat. Und jeder denkt wahrscheinlich, ich würde doch niemals zugeben, jemanden umgebracht zu haben, wenn ich das nicht wirklich auch gemacht habe. Es gibt aber Verhörmethoden, die genau darauf abzielen und die öfter, als man glaubt, zum Erfolg führen, zumindest aus Sicht der Polizei. John Grisham schildert diesen Fall wirklich in allen Einzelheiten und ich bin beim Lesen wirklich vom Glauben abgefallen, wie die Beamten, ja, man muss sagen, vorsätzlich lügen und tricksen, wie Alibis nicht überprüft werden, wie der Beschuldigte im Grunde sagen kann, was er will, es wird alles zu seinen Ungunsten ausgelegt. Er soll einen Lügendetektortest machen, den besteht er auch. Auch das wird gegen ihn ausgelegt. Alles nur, um möglichst schnell die Auflösung eines Mordfalls präsentieren zu können. Und es bleibt nicht bei diesem einen Geständnis, denn nach dem Geständnis, was dann auch noch riesige Lücken aufweist und in denen Dinge gesagt werden, die so nicht zutreffen können, belegt eine DNA-Probe, dass der mutmaßliche Täter den Mord nicht begangen haben kann. Und jetzt stellt sich die Polizei aber nicht hin und gesteht ihren Fehler ein. Nein, sie denkt sich eine neue Geschichte aus, nur dass es eben zwei Täter gewesen sein müssen. Ja, und dann wieder das gleiche Prozedere. Ein weiterer unschuldiger Mann wird verhört und bedroht, muss in Haft, bis klar ist, DNA passt auch auf diesen Mann nicht. Und so geht das weiter. Okay, dann müssen es wohl drei Täter begangen haben, diese Tat. Kein Scherz, das geht wirklich so weiter. 7 Mal. So oft werden aus unschuldigen Männern Vergewaltiger und Mörder. Und am Ende soll tatsächlich eine 8-köpfige Bande diesen Mord an der jungen Frau begangen haben. Es ist so eine reine Willkür. Ich habe Seite für Seite gelesen und ich war fassungslos. Und beim Lesen hatte ich so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Wie soll es dann diesen Männern, die von der Polizei in den Knast gesteckt wurden, dann damals ergangen sein? Und um der Geschichte noch die Krone aufzusetzen, der echte Täter wäre gar nicht so schwer zu finden gewesen. Der hatte nämlich zur selben Zeit weitere Frauen vergewaltigt und sogar Hobbyermittler wären ihm auf die Schliche gekommen. Am Ende saßen einige der zu Unrecht verurteilten Männer teils über 10 Jahre im Knast. Und nur weil sich irgendwann mehrere Anwaltskanzleien mit diesem absurden Fall beschäftigt haben, sind alle Männer dann irgendwann wieder freigekommen. Wie gesagt, teilweise nach Jahren unschuldig im Knast. Haben dann irgendwie noch $9 Millionen Schmerzensgeld erstritten. Klar, eine hübsche Summe, aber ich weiß nicht, ob das dieses ganze Leid und diesen ganzen Schmerz wieder aufwiegt. Unfassbar, kann ich nur sagen. Eine wahre Geschichte über kriminelle Polizisten, über totales Justizversagen. Und mich lässt die Frage seitdem nicht los, unter welchen Umständen wäre ich nervlich so runter, dass ich einen Mord gestehen würde, den ich nicht begangen habe. Übrigens ein Fakt, bei 25% von Urteilen in den USA, die durch eine DNA-Analyse revidiert wurden, wurden vorher falsche Geständnisse abgelegt. Also wir reden hier nicht von einer Ausnahme, sondern ja eigentlich fast schon von der Tagesordnung. John Grisham hat dieses Buch zusammengeschrieben mit Jim McCloskey, der sich seit Jahren für die Freilassung unschuldiger Verurteilter einsetzt. Unschuldig heißt das Buch, ich sag's nochmal, eine True-Crime-Story-Sammlung. Darin macht ein Fall fassungsloser als der nächste und man wünscht sich automatisch nicht selbst mal ein solches Opfer zu sein, weil wer diese Geschichten gelesen hat, weiß, es kann jeden treffen. Zumindest in den USA. Ich würde mal behaupten, hier bei uns in Deutschland sind wir noch nicht so weit. Jetzt Schnitt. Wir tauchen ein in eine ganz andere Welt. Jetzt kommt was ganz anderes. Wir bringen uns jetzt auf wirklich komplett andere Gedanken. Ein Buch, das ich mitgebracht habe, das bei Taschen erschienen ist, aber ganz im Gegenteil kein Taschenbuch ist. Es dürfte der dickste Wälzer in meinem Bücherregal sein. Handgemessene 5,5 Zentimeter dick, über 700 Seiten. Und wenn ich jetzt sage, voll mit Mumpitz, dann meine ich das gar nicht despektierlich. Aber ich gebe zu, ich habe mich mal kurz gefragt, die Idee, so ein Buch zu machen, ist das genial einfach oder ist das einfach genial? Es handelt sich um das Book of Games, das Spielebuch von Carsten Höller. Und auf besagten 700 Seiten findet man ein Sammelsurium an Albernheiten und kleinen Experimenten. Alles zum Selbermachen, alles zum eigenen Zeitvertreib. Es sind kleine Spielchen zum Selbermachen, wie zum Beispiel einen Arm ausgestreckt halten, dann den Arm leicht anwinkeln und wieder ausstrecken. So, und jetzt sich mal vorstellen, man würde eine schwere Eisenstange in der Hand halten. Ja, und mit dieser Vorstellung den Arm wieder leicht anwinkeln. Habt ihr jetzt das Gefühl, es ist schwerer? Probiert's mal aus. Anderes Selbstexperiment, irgendwo hinlegen, ins Bett, auf die Couch und dann ein Körperteil, zum Beispiel den Arm, in die Höhe halten und dann so ausbalancieren, dass der von selbst in dieser Position bleibt. Oder anderer Spaß. Nehmt euch mal ein Familienmitglied und studiert den. Das ist so ein Langzeitexperiment. Wie ist die Mimik? Wie geht der? Wie ist die Gestik? Also trainiert es mal, ein Familienmitglied so lange nachzumachen, bis ihr den wirklich perfekt imitieren könnt. Oder sich draußen bei zufälligen Begegnungen in der Öffentlichkeit einfach mal jemanden schnappen und lange umarmen. Alles Aufgaben und Spiele, die man von jetzt auf gleich machen kann, überall wo man ist, ohne Requisiten, man muss sich nicht vorbereiten. Ich sag mal so, wer dieses Jahr noch auf Gruppenskireise fährt, in diesem Buch steckt eine Menge Abendunterhaltung drin. Und von diesen Kleinigkeiten, von diesen Spleenigkeiten gibt es eben noch und nöcher, immer mit kurzer Anleitung und wirklich mit köstlichen Bildern. Und ich kann behaupten, dass das eines der ungewöhnlichsten Bücher ist, die ich besitze. Carsten Höller, das vielleicht mal so ein bisschen zur Einordnung. Der Mann ist Künstler. Ah ja, jetzt wird einem einiges klar. Also er ist Künstler, lebt und arbeitet unter anderem in Köln, wenn er nicht gerade in seiner eigenen Welt lebt. Carsten Höller, Book of Games, erschienen bei Taschen. Und damit setzen wir schon den Schlusspunkt dieser Folge. Und da freue ich mich auf einen Gast, auf eine Autorin wieder mal. Sie hat ihr erstes Buch im Selbstverlag rausgebracht. Christine Sobotzig ist bei mir. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, dass ich kommen durfte.
Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß, wir laden oder ich lade mir gerne lokale Autoren ein. Klar, weil wir ein lokaler Radiosender, ein lokaler Podcast sind, aber auch, weil ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist, gerade für lokale Autoren, die Welt wissen zu lassen, dass man was geschrieben hat. Diese Erfahrung haben Sie auch gemacht, ne?
Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn man auf der Suche nach einem Verlag ist, dann kann das passieren, dass man jahrelang Anschreiben verfasst und eigentlich keine Resonanzen bekommt. Und so war das bei mir auch, dass ich jetzt in Bezug auf dieses Buch, was ich geschrieben habe, ist ein Kinderbuch, Verlage angeschrieben habe, aber auch Agenturen und keine Resonanz erhalten habe.
Und dann waren aber ja die Ideen da, es waren die Geschichten im Kopf. Dann haben Sie angefangen zu schreiben und sind trotzdem dran geblieben und haben dann gesagt, ich versuche das in Eigenregie zu vermarkten, wie das ja heutzutage auch viele machen. Ne?
Ja, also genau so war das auch. Die Ideen waren im Kopf und die wollten unbedingt alle raus. Und das ist auch nach wie vor so, dass ich immer denke, da ist so viel drin, was ich unbedingt niederschreiben muss. Und und dann habe ich mich schlussendlich für diese Geschichte entschieden als erste Veröffentlichung. Und habe das jetzt im Selbstverlag veröffentlicht.
Kleines Kinderbuch, Angst und Mut sind super gut. Sprechen wir gleich drüber. Beruflich kommen Sie eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, ne?
Genau, ich bin Physiotherapeutin und Motopädin,
genau.
Richtig.
Das habe ich gelesen, konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Jetzt haben wir gerade in der Kaffeeküche schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es geht um Motorik.
Es geht um die Motorik, ja. Richtig. Und da arbeite ich mit Kindern von 2 bis 7 Jahren. In der Frühförderung nennt man das. Und ja, das ist ein sehr schöner Beruf, sehr vielseitig. Und ich komme natürlich unheimlich viel mit Kindern dadurch im Kontakt und auch mit den Eltern. Und ja, da drängen sich Geschichten förmlich auf.
So, der Titel Angst und Mut sind super gut, ergibt schon so einen Hinweis darauf, worum es in der Geschichte geht.
Also die Hauptfigur ist Felix. Felix ist ein Junge von 6, 7 Jahren, der möglicherweise gerade in die Schule gekommen ist, also in einer Übergangsphase sich befindet und mit ja schon sehr drängenden Ängsten sich herumschlägt. Er hat Angst, abends alleine einzuschlafen. Er hat Angst, in der Schule was Dummes zu sagen. Er hat Angst, dass die anderen lachen könnten. Ja, und das ist alles unheimlich aufregend für ihn. Und er findet seine Angst überhaupt nicht super gut. Er findet die ganz fürchterlich und muss sich mit ihr rumschlagen, wie jeder von uns. Und ja, mir ist halt in meiner Arbeit aufgefallen oder auch in meinem eigenen Leben. Ich habe selbst 2 Kinder, habe auch selber ja Ängste. Und mir ist aufgefallen, es geht eigentlich ja immer darum, die Angst zu besiegen. Und es geht selten darum, die Angst zu integrieren. Und wenn man dann in den Kinderbuchbereich guckt, ist das besonders deutlich.
Also im Grunde genommen auch die Message da drin, es ist erstmal völlig okay, Angst zu haben, weil das hat jeder von uns. Das gehört dazu und man muss sie nicht unbedingt besiegen, sondern ja, sie gehört auch einfach dazu.
Sie gehört dazu. Ja. Und sie ist ja auch wichtig für uns. Also sie ist erstmal wichtig als Entwicklungsmotor. Ja, nur wenn ich mir jetzt klar mache, ich habe für etwas Angst, dann kann ich mich ja damit beschäftigen. Ich kann vielleicht Lösungen erarbeiten, ich kann Kompetenzen entwickeln. Aber wenn ich die Angst immer nur wegdrücke, dann steht sie mir eigentlich ja nicht mehr so richtig als Entwicklungsmotor zur Verfügung. Mhm. Und ja, und das wollte ich, also in der Erwachsenenliteratur gibt es das schon eher, aber in der Kinderliteratur nicht so richtig. Und das wollte ich irgendwie ändern, weil ich auch bei meiner eigenen Tochter dann da stehe, ja, du musst doch keine Angst haben, ja, aber muss sie ja doch. Weil sonst hätte sie sie ja nicht. Mhm. Und da zu schauen, wie kann ich das kindgerecht aufarbeiten, dass die Angst ihren Platz hat und vielleicht sogar ein kleines bisschen liebgewonnen wird.
So, was erlebt Felix auf den Seiten hier?
Also Felix erlebt erst eine Geschichte, in der er alleine einschlafen soll und seine Mutter ihm das dann auch ab einem gewissen Punkt zutraut und sagt, nein, ich gehe jetzt mal duschen und du schaffst das ja. Und er findet das dann natürlich ganz fürchterlich, weil er sich ganz schlimme Dinge vorstellt und ja, sitzt dann in seinem Bett und möchte eigentlich nur noch weinen und nach der Mama schreien und dann plötzlich findet er in seiner Spielkiste ein kleines Wesen. Und das ist die Angst, nämlich seine ganz persönliche Angst. Und ja, die spielt dann auch ganz lockerflockig auf und berichtet von vielen Weltuntergangsszenarien, die Felix jetzt in der Einschläfsituation doch passieren könnten. Und ja, der Felix, der ist aber schon auch clever und kann nachdenken und merkt dann, ob das jetzt alles wirklich so passieren wird. Also beispielsweise orakelt die Angst, dass jetzt gleich das Bett einstürzt. Und dann denkt sich der Felix, hat der Papa aber doch ordentlich montiert. Wird ja wohl eher nicht passieren. Ja, und schlussendlich fällt dem Jungen dann auf, dass die Angst einen Rucksack auf hat. Und dann macht der Felix den Rucksack auf und dann kommt dann eben der Mut raus, weil die Angst schleppt nämlich immer den Mut mit sich rum. Und das habe ich eben so in der Geschichte gemacht, weil ich das koppeln wollte. Also wer jetzt sich mit seiner Angst nicht auseinandersetzt, der wird auch den Mut nicht finden. Mhm. Weil das eben 2 Seiten einer Medaille sind. Und schlussendlich erfährt Felix dann da eben vom Mut, ja, dass Ängste völlig normal sind und auch wichtig sind, dass wir im Leben die Ängste spüren, damit wir uns auch schützen können vor bestimmten Dingen, die dann ja wirklich schützenswert sind.
Die Angst als Freund mal sozusagen.
Genau, die Angst als Freund. Und ich habe dann auch, die Geschichte hat natürlich viele Stadien durchlaufen mit den Kindern, die gelesen. Und dann haben die Kinder in der Turnhalle gelegen und haben ihre Ängste gemalt und waren richtig stolz auch irgendwie auf ihre Angstgeschichten. Und dann ist unheimlich viel Dialog entstanden. Und das war wunderschön. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Geschichte ist echt cool, die will ich weiter verbessern. Dann hatte ich im Freundeskreis immer mal wieder, wo Mütter unterhalten sich ja viel, gesagt wurde, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Der hat jetzt, war im Kino und seitdem kann er nicht mehr alleine schlafen, nur weil da so gruselige Augen waren. Was mache ich denn?
Ja.
Der Klassiker. Und da hat die Geschichte wirklich immer wieder dazu beigebracht, dass Eltern und Kinder sich darüber unterhalten ohne den Aspekt, das muss jetzt hier sofort weg, die Angst muss weg, sondern einfach nur, ach, so ist das für dich, ja, okay, das hatte ich früher auch mal, dass man einfach ins Gespräch kommt.
Jetzt hat die Geschichte, es ist kein dicker Wälzer, sondern eher so ein dünnes Heftchen, aber es ist eine schöne Geschichte, die man eigentlich, ja, eine Kurzgeschichte, die man schön vorm Einschlafen immer wieder vorlesen kann.
Das war auch ein bisschen die Stoßrichtung. Wenn die länger gewesen wäre, dann hätte das nicht mehr so als Vorlesegeschichte getaugt, weil...
Ich liebe Geschichten, die diese Länge haben.
Ja, das ist halt wirklich das, was man mal so locker vorm Einschlafen vorlesen kann oder mal nachmittags kurz. Ne?
Und es ließe sich natürlich auch noch weiter erzählen mit weiteren Erlebnissen.
Richtig, ne? Also mein Mann kam jetzt vom Zahnarzt und sagte, Christine, ich fand es wieder so schrecklich, hatte so eine Angst, kannst du da nicht mal?
Ja.
Angst und Mut beim Zahnarzt wäre doch eine Möglichkeit. Da gäbe es sicherlich viele Möglichkeiten, weiter zu schreiben.
Also Fortsetzung folgt, könnte man sagen. Angst und Mut sind super gut. Wie komme ich denn jetzt an das Buch?
Sie können das ganz normal über den Buchhandel beziehen. Mhm. Sie können in die Stadt gehen und es sich in den Buchhandel kaufen. Sie können es online erwerben, also so wie jedes andere Buch auch.
Das heißt, da sind Sie dann persönlich in die Buchhandlung gegangen oder wie hat das dann am Ende funktioniert?
Ja, also das ist ja erst im November rausgekommen, ja. Ende November.
Ja.
Und jetzt im Januar habe ich eben damit angefangen. Also ich nehme mir jetzt wirklich einen Stadtteil nach dem anderen vor und besuche die Buchhandlung und die Bücherei und stelle mein Buch vor. Und ich finde, es läuft eigentlich ganz gut. Also ich bin ganz positiv überrascht, wie viele Leute auch so die Offenheit haben, mal reinzuschauen. Und ich habe ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Ich war in der Stadt in der Buchhandlung und wollte das Buch vorstellen. Und dann war ich völlig irritiert, weil das dann vor mir stand.
Ah.
Das stand nämlich in dem zu bestellen Regal.
Ja.
Das hatte also schon jemand dort bestellt.
Ah.
Das war natürlich irgendwie ein cooler Moment.
Ich kenne das ja auch mal, weil ich so einen Erlebnisführer unter anderem mal veröffentlicht habe. Und es ist so ein, unter uns, es ist so ein geiler Moment, wenn man in eine Buchhandlung kommt und dann sieht man da irgendwo...
Ja.
Sein eigenes Buch, oder? Es macht einen schon so ein bisschen stolz. Und es weiß natürlich keiner, dass man derjenige oder diejenige es geschrieben hat. Aber man denkt so, Charlotte Link und wie sie alle heißen, John Grisham und Christine Sobotzig.
Ja, vielleicht nicht. Das wäre natürlich was, aber ja.
Dann hoffe ich, dass wir hier mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen können. Werden das gerne weiterhin verfolgen, gerne melden, wenn sich da was tut, wenn es Termine gibt, wenn es die nächste Idee gibt. Und ich finde auch nochmal ganz wichtig als Message, wenn man nicht schon ein Bestseller-Autor ist und sagt, es steckt aber in mir drin und ich habe schon was geschrieben, dann sollte man es festhalten, auch wenn man vielleicht die ersten Absagen vom Verlag bekommen hat. Es gibt irgendeinen Weg, sich zu verwirklichen und irgendwann am Ende sein eigenes Buch in der Hand zu halten. Ich finde das total gut und das gehen wir hier mit auch nochmal als Message raus, weil es schreiben mehr
viele
Leute,
Menschen,
als
ja.
man denkt.
Also viele Menschen haben da irgendwie das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und was ich jetzt auch einfach finde, ich habe einfach das Bedürfnis, dass viel mehr und noch viel mehr Kinder lernen, dass Ängste okay sind.
Mhm.
Na, dass wir die alle haben und jeder seinen Weg damit geht. Und das macht mir eben auch Freude. Also mich hat zum Beispiel letztens ein Kind angesprochen. Wir waren auf einer Veranstaltung und da war eben eine andere Mutter mit einem Kind. Ich kenne die so locker und der Junge kam auf mich zugestürmt und sagte, ey, was ich dir noch sagen wollte, dein Buch ist voll cool.
Ja,
und
schön, oder?
So, also aus so einer Kinderseele kam das so direkt. Das war so herrlich. Und das sind dann natürlich auch die Momente, wofür man das macht.
Ja. Vielen Dank für den Besuch hier im Podcast.
Ja, danke schön.
Und damit haben wir die letzte Seite dieser Folge erreicht. Alle besprochenen Bücher findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. In wenigen Tagen wird es schon die nächste Folge geben, kann ich versprechen, kann ich schon ankündigen. Da werde ich unter anderem ein Buch vorstellen mit Firmen, also beziehungsweise Marken, die wir garantiert alle kennen. Von Nivea über Rolex bis Amazon. Aber warum heißen diese Marken eigentlich so? Da steckt viel drin, was ich so noch nicht wusste. Dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ich bin Sven Jaworek. Danke fürs Reinschalten. Viel Spaß beim Lesen.
Wer nicht hören will, kann lesen.